Heute geht es um Memes, Lobpreis und die totale Eskalation. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres SF-Podcast und mal wieder spreche ich mit Sebastian. Ich hatte schon angekündigt vor zwei Wochen, dass ich ihn zweimal eingeladen habe, weil wir haben sehr viel auf SF zusammengearbeitet. Bei der anderen Folge von vor zwei Wochen, da stellt er sich auch ein bisschen vor. Das lasse ich heute mal weg. Hallo Sebastian.
Hi David. Kannst du irgendwie nachverfolgen, ob jetzt Leute ausmachen?
Das ist spannend.
Ob die doch von unserem ersten...
Spotify zeigt mir an, wie viele Leute, glaube ich, nach den ersten 60 Sekunden abbrechen oder sowas. Das könnte ich mal nachschauen. Wie viele Leute denken sich jetzt, oh nein, schon wieder Sebastian.
Ach, wobei, neues Glück.
Ja, ich habe die SF-Zeit mit dir sehr genossen, aber wenn ich zurück überlege, frage ich mich, ob ich mit dir zusammen irgendetwas eigentlich bei der SF wirklich mal zusammen vorbereitet habe, außer bei unserer allerersten, wo wir zusammengearbeitet haben, dieses legendäre Planspiel, was in der Folge mit Felix auch erzählt wurde.
Ja, kann ich dir sagen.
Was wir sonst noch gemacht haben?
Hm? Ja.
Was denn?
Auf unserer auch erste SF, glaube ich, haben wir zusammen ein Seminar intensiv gemacht über Glauben und Denken. Da ging es um so apologetische Themen.
Ja, das war auch echt gut.
Ja, dieses Ding Gott im Kreis. Gott ist eine Realität, die für außerhalb deiner Realität ist, in die du nicht vordringen kannst. Ja. Aber wenn man etwas über Gott sagen kann, dann nur, wenn er aus seiner Realität in unsere eindringt und sich von selbst zeigt. Ja. Weil wenn Gott wirklich Gott ist, können wir ihn nicht greifen. Und so, das ist so eine Grafik, die habe ich seitdem auch an verschiedenen Stellen immer mal wieder angebracht.
Ja.
Weil es für mich so ein Aha-Erlebnis war.
Da haben wir richtig auch was rein investiert. Kam uns natürlich auch zugute, dass wir im selben Ort studiert haben und uns deswegen oft treffen konnten.
Ja, und wir hatten kurz vorher Matthias Klausen. Ja, genau, Matthias Klausen aus Marburg von den Hochschulen da in der SMD bei einem Vortrag gehabt. Und der hatte gerade so einen apologetischen Vortrag eben gehalten an der Uni. Ja. Und ich meine, da warst du, glaube ich, auch da, ne?
Ja, da war ich auch dabei.
Genau, und da haben wir einiges draus mitgenommen.
Ja.
Ja.
Aber danach bei den SFs?
Nee, ich wollte dich umgehen. Ich meine, was wir gemacht haben, wo wir viel zusammengearbeitet haben, war das Bullshit-Gelaber bei den Teamsitzungen.
Ja.
Ich weiß noch, wir haben irgendwann eine Liste gemacht, in jedem Teil nach jedem Mitarbeiter so einen Wrestler-Namen gegeben. Ja. Ich glaube, deiner war David Brechstange Lack ja noch zu der Zeit.
Ja. Ja, das war ich.
Dann gab es Isa drei Abende Grübener.
Weil sie drei Abende übernommen hat.
Genau, und ganz verrückte Sachen. Irgendwie, also ich habe noch mehr im Kopf, aber ich weiß nicht, ob ich das sagen soll. Doch, Daniel, irgendwie fiel das Wort Freudenhaus. und im Zusammenhang auch noch mit Daniel Tutters. Und auf dieser Liste steht auch drauf, Daniel, das Freudenhaus Tutters. Total random, totaler Wunsch.
Ja, total random. Daniel, ich weiß auch nicht mehr, warum ich die Brechstange war.
Also, das war so ein Witz, den hast du irgendwie etabliert. Ich bin David, aber meine Freunde nennen mich Brechstange.
Ja, stimmt.
Auf diesem Weg, ich habe Isa und David Daniel genannt. Ne? Viele Grüße, ihr hört das bestimmt. Und ihr diese Liste habt ihr wahrscheinlich auch selber nie gesehen. Macht ihr
nee,
nichts.
Nee, ich glaube, die hat keine... Ja, wir haben wirklich sehr viel... Ich glaube, die produktiveren Wochenenden waren die, bei denen wir nicht nebeneinander saßen.
Und andere Sache, an die ich mich auch noch erinnere... Also wir saßen nebeneinander und haben halt diesen Scheiß so gemurmelt vor uns hin. Das Problem war immer, wenn Timo oder Markus auch in der Nähe waren, weil die haben beide eine verdammt laute Lache.
Ja.
Das ist ne, auch viele Grüße an euch beiden. Ich hab euch lieb. Aber es war immer für den ganzen Raum offensichtlich, irgendwer von denen hat wieder einen dummen Witz gemacht.
Ja.
Weil für seine Lache kann man ja nun mal nichts.
Ja.
Und wenn du laut lachst, dann lachst du laut. Ah, es war herrlich. Ja.
Ja.
Das hat sich auch bis heute bei mir nicht geändert. Bei dir? Bist du in Teamsitzungen noch so?
Ja, außer eigentlich
ich leite
schon.
Sie selber. Wenn ich sie leite, dann nerven mich solche Leute wie Sau.
Ja, richtig. Genau. Vielleicht müssen wir uns an dieser Stelle dann bei Nathalie entschuldigen für unser Verhalten auf solchen Teamsitzungen. Genau.
Mittlerweile sind wir beide älter. Leitern.
Ja, jetzt sind wir älter geworden, jetzt sind wir selber an anderen Stellen Leiter und
wir kriegen die Quittung.
Sind genervt von den Leuten, die so sind wie wir. Ja.
Aber ich würde auch nicht drauf verzichten wollen. Nee. Das gehört irgendwie dazu. Ne?
Ja, wir sprechen heute über ein SF, die das habe ich in der Folge von letzter Woche, die der Sebastian noch gar nicht hören konnte, aber ich werde es jetzt an dieser Stelle mal sagen, weil ihr, die ihr treu jede Folge hört, wisst es ja schon, habe ich das auch schon erwähnt. Ich finde, es ist eine SF, die eigentlich eine Doppel-SF darstellt mit der davor. Also das Motto davor ist endlich zu Hause, und sie ist eine SF, die über das Ankommen, also bei Gott ankommen, über auch angenommen werden, über den Weg zu einer Nähe zu Gott und sowas, da damit ganz viel zu tun hat. Und Mut ist das, was der Schritt irgendwie, der nächste Schritt danach, daraus oder sowas ist, ne? Also ich weiß, dass wir bei dem Vorbereitungswochenende uns nämlich ganz viel darum gedreht haben, so was ist denn jetzt nach endlich zu Hause und so. Das fand ich, also ich könnte mich an keine SF erinnern, bei der wir so sehr versucht haben, an das, was davor passiert ist, irgendwie anzuschließen. Obwohl wir natürlich gleichzeitig immer versucht haben, ja, es kommen ja auch Leute dabei dazu der Freizeit, die letztes Jahr gar nicht dabei waren, die müssen wir trotzdem irgendwie mitnehmen und abholen. Aber dass das trotzdem, also dass es uns trotzdem wichtig war, sozusagen nicht jedes Jahr immer die gleiche Leier zu spielen und nicht jedes Jahr das, also immer das Gleiche wieder, ja, wir reflektieren mal das Jahr und dann gucken wir mal, wo es hingeht, so, sondern ein Ding irgendwie aufzubauen. Genau, und so ist dann dieses Motto entstanden, Mut.
Antwort?
Ja, klar.
Mega interessant, weil das war in dem Jahr, also wir haben das auch relativ stark beworben. Und kurz darauf hat, glaube ich, das BAM-Festival, christliche Freizeit in Bochum, auch über Silvester, sich das gleiche Motto gegeben. Oder irgendwer anders zumindest.
Die Allianz-Gebetswoche ging plötzlich auch über das Thema.
Allianz-Gebetswoche.
Und ich glaube, der Next-Plus-Kongress auch. Das ist aber ständig passiert, dass die unsere Themen alle geklaut haben.
Genau. Und ich war in dem Jahr auch ein, zwei Mal in der Kirche im Pott. Und die redeten eben auch über das Thema, dass Mut irgendwie jetzt was für diese Zeit sei. Das heißt, das ist irgendwie an ganz vielen verschiedenen Orten unabhängig voneinander gedroppt. Auch ziemlich cooler Hinweis darauf eigentlich, dass da der Heilige Geist auch mit dem Motto am Wirken war. Oder was heißt der Heilige Geist? Der ganze Gott, alle drei. Und das ist irgendwie, da war was dran in dem Jahr scheinbar. Sonst wäre das nicht überall aufgetaucht. Und ich weiß gar nicht, was das noch alles war. Auf jeden Fall haben wir uns immer wieder mal dann Sachen in die Gruppe gepostet, bei WhatsApp zu sehen, guck mal, die haben es auch, die haben es auch, die haben es auch. Ja, und alle unabhängig, das war echt spannend.
Ja, genau, das soll ja hier an der Stelle auch gar nicht heißen, dass wir die geilen Trendsetter sind, so, sondern genau das, was du gerade sagst. Also ja, weil das könnte ja auch, ne, so wie wir das jetzt gerade auch aufgelistet haben, yeah, die haben das alle kopiert und so, so habe ich es zumindest gerade formuliert, aber du hast es eigentlich besser auf den Punkt gebracht. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie dass wir die Inspiration sind, von der die halbe christliche Bubble irgendwie abschreiben kann, sondern genau, dass es halt eben vom Heiligen Geist ausgeht, was halt auch ein Prozess ist, der uns halt auch als Team immer viel Zeit, also für den wir als Team ja auch immer viel Zeit investiert haben, um da irgendwo hinzukommen. Also was ja Natalie auch als Leiterin irgendwie wichtig war, dass wir jetzt nicht einfach nur schauen, was ist ein geiles Motto, was auf dem Flyer gut zieht und wozu man irgendwie geile Deko machen kann, sondern dass es eben halt ein Motto ist, was am Ende eines Prozesses steht. Am Ende dieses Prozesses, dass wir wissen wollen, was ist geistlich als nächster Schritt irgendwie dran. Genau.
Ja, und da haben wir bei dem Vorbereitungstreffen auch viel rein investiert. Wir haben echt lange darüber diskutiert. Und ich weiß auch noch, irgendein Referent hat auch gesagt, wie geil ist das denn, dass ihr schon einen Leitfaden fertig habt? Weil oft ist es scheinbar so, dass Referenten eingeladen werden und man dann sagt, ja, mach mal irgendwas in die Richtung. Und wir hatten da eine echt präzise Vorstellung. Ich weiß auch noch, dass das eine ziemlich lange, hitzige Diskussion war. Ich weiß, dass ich, also eine dunkle Erinnerung, glaube ich, so einen theologischen Schlagabtausch mit dem Philemon hatte.
Bestimmt.
Ich glaube, wir sind beide ziemliche Dickköpfe so.
Und theologisch habt ihr beide auch ordentliches Arsenal.
Ja, und ein bisschen unterschiedliche Prägung, glaube ich, auch. So, oh ja. Das ist ja das Schönste. Ja, und das war cool. Das ist auch das Coole, wenn man, wenn sowas geht und es in einem respektvollen Rahmen ist. Und das weiß ich auch noch, das war jetzt nichts Schlimmes, Das war immer sehr, sehr freundschaftlich, was so auf den SS passiert ist, auch wenn es ganz schön gefetzt hat.
Ja.
Also ich mag so Teamtreffen, wo man hitzig diskutiert und sich trotzdem irgendwie lieb hat. Genau, ja.
Ja. Ich weiß, dass wir damals, also auf dem Flyer, das wird sich jetzt kaum einer daran erinnern, ich habe den Flyer halt damals gemacht und ich habe mich hab ewig daran gesessen, den zu erstellen und sämtliche Grafiken darum zu erstellen, aber dass wir wollten irgendwie diesen Mut symbolisieren und dass wir da so eine Felsspalte hatten und dass jeder von uns Teamern einmal über diese Felsspalte drüber gesprungen ist. Aber dazu muss man sagen, das ist natürlich alles nur gefotoshoppt. Diese Felsspalte habe ich irgendwo aus dem Internet. Und wir haben uns halt bei unserem ersten Wochenende in Plettenberg getroffen. Und da sind wir einfach da sind wir von irgendeinem Mauerabsatz alle irgendwie runtergesprungen. Und das habe ich nachher so da drauf gefotoshoppt. Damit das halt dementsprechend aussieht. Damit es halt sehr mutig aussieht, wie wir alle über diesen Felsvorsprung irgendwie drüber gehen. Genau.
Ja.
Ja.
Kurz, damit du es rausschneiden kannst, falls du möchtest. Da ist später so ein Foto von mir rumgegangen im Sprung, wo ich gesprungen bin und mit Arm und Bein ein Hakenkreuz
Das
geformt
schneide ich
habe.
nicht raus. Stimmt.
Gut. Ja, das ist mir irgendwie noch nachgegangen. Das haben mir dann auch Leute geschickt und gesagt, hey, du springst wie ein Hakenkreuz, Alter. Das war sowieso die Zeit, da habe ich mich auch bei dieser SF dran erinnert, wo alle Welt selber Memes gemacht hat mit dem Meme-Generator.
Ja.
Und ich bekam auch irgendwann, ich hatte diesen Mini-Flyer, da hatten wir so visitenkartenartige Flyer zum ersten Mal.
Ja.
Und ich gucke in die Kamera mit diesem Flyer und da steht halt Mut. Und ich habe von einem Freund ein Meme bekommen, da bin ich drauf mit diesem komischen Gesichtsausdruck und diesem Mut-Flyer. Und in dem Meme stand da irgendwie so ein Bullshit wie: Das ist Sebastian. Er hat zwar keine Eier, aber Mut! Ausrufezeichen. Und es war saudämliches Zeug die ganze Zeit. Und auch auf der SF noch haben wir mit dem Meme Generator irgendwelche komischen Sachen gemacht, die nur so halb witzig sind, ehrlich gesagt. Aber wenn man so viel Schlafmangel hat, ist irgendwie dann doch alles lustig, ne?
Ja, bei dieser SF war Matthias mit dem Team, Nathalies Ehemann.
Genau,
Es war seine einzige SF, wo er dabei war. Er ist sonst immer auch oft am Silvesterabend mit dazugekommen. Aber bei der Freizeit hat er auch sogar mal mitgearbeitet. Und das war richtig witzig. Genau, weil er hat eine andere Kultfreizeit des ECs viel mitgearbeitet und sogar sie auch mal geleitet, nämlich die Teenie-Herbstfreizeit, die es mittlerweile leider nicht mehr gibt.
ja.
Aber da hatte er sozusagen seine Freizeitprägung auch her, die er dann auch da an der Stelle wieder ein bisschen mit eingebracht hat. Und er hat unter anderem, er hat die bei dieser Freizeit, glaube ich, moderiert, bei dieser SF.
Ja,
Und hat
zusammen mit Luisa.
jeden Morgen zum Frühstück, um die Leute alle ein bisschen wach zu kriegen, immer den Metal des Tages vorgestellt. Das waren dann immer
Baby
irgendwelche
Metal
Videos.
und was noch? Ja. Baby Metal war dabei,
Ja, irgendein
japanischer Metal von jungen Mädchen.
Katzenmetal. Ja.
Happy Metal.
Ja, es waren irgendwelche
Ja.
Genre-Richtungen und Unterkategorien des Metals.
Ja. Ich hab ein paar von den Memes gefunden hier. Siehst du
Ich
jetzt in
kann
der
das auf dem
Kamera?
Bildschirm leider nicht so richtig sehen. Und
Okay,
unsere Zuhörer sehen es erst recht nicht.
ich habe hier so ein Bild, wo der Philemon so zurückgelehnt ist, so ein bisschen wie so ein, keine Ahnung, wie so ein lässiger Chiller. Und da steht drüber, warum ich auf der SF bin? Wegen der Ladies natürlich. Irgendwie habe ich es heute mit dem Philemon. Viele Grüße, ich würde dich gerne mal wieder treffen, Rudi. Ich glaube, wir haben uns seitdem auch gar nicht mehr gesehen. Ja.
Der Philemon ist
Ja.
übrigens nächste Woche bei diesem Podcast zu
Cool.
Gast. Dann kannst du ihn zwar nicht sehen, aber du kannst ihn hören.
Cool, vielleicht kriege ich ja Grüße zurück von ihm. Oder ein Süß oder was auch immer.
Ja, als Referenten hatten wir damals den Felix zu Gast, der hier auch schon im Podcast, den ich mir auch schon hier in den Podcast eingeladen hatte, weil er nämlich auch mal selber Teilnehmer auf der SF und Mitarbeiter auf der SF war. Und deswegen habe ich mit ihm über eine Freizeit auch gesprochen. Dann ist er ein paar Jahre nicht dabei gewesen und dann haben wir gedacht, könnten wir ihn doch mal auf diese Weise zurücklocken und haben ihn als Referenten eingeladen, was eigentlich ziemlich cool war. Ich fand ähnlich wie mit Haubi ist er einfach dann ein Referent gewesen, der weiß, was die Kultur dieser Freizeit ist, und der deswegen an so vielen Stellen, finde ich, sehr gut gepasst hat, einfach zu unserer Freizeit. Ne? Mhm. Weiß nicht, wie du das in Erinnerung hast.
Ja, absolut. Ich weiß sogar noch, in der Nachbesprechung kam das auf, dass er sehr biografisch gepredigt hat, mhm, viel aus seinem Leben erzählt hat, und es waren mitunter auch Plettenberger und Lüdenscheider da, also aus seiner Hood, die viel davon wussten, manches auch zum ersten Mal gehört haben. Das war ziemlich intensiv, und es war aber, du hast gemerkt, das hatte sowas mit uns zu tun, also mit vielen, die da saßen,
ja,
weil er aus von der Prägung auch erzählt hat, ne, und von der Jugend eben in einer, als Gemeinschaftskind und was auch immer. Mhm. Anderes war, dass er gesagt hat, seine erste FF war Burkhard Weber, glaube ich, der Sprecher, erwähnt er auch in dem Podcast.
Ja.
Und er meinte, als er die Anfrage bekommen hat, hat er gedacht, jetzt ist ihm das Geld ausgegangen. Weil er selber den Burkhard Weber eben als sehr krasses Schwergewicht so geistlich, glaube ich, in Erinnerung hatte. Und ich meine, er hat so seine erste Predigt damit eröffnet, dass er sagt, schon jetzt ein heftiger Stand, den ich hier einnehmen muss, weil vor mir haben hier ein paar große Namen gepredigt.
Ja. Klaus Köppler war mal da, jetziger Bundesgeneralsekretär des Deutschen EC-Verbandes.
Ja, und so. Ja. Ich glaube, Fossi Bäumer, bei dem hat er, glaube ich, sogar seine Bachelorarbeit geschrieben oder sowas, war 2 Jahre vorher da. Also eigener Dozent sogar. Naja. Und eine Predigt war einigermaßen spontan, soweit ich weiß. Da kam er kurz vorher zu mir und meinte, ey, ich habe in dem Text noch was gefunden. Ich predige auch über die Geistesgaben. In Timotheus nämlich, da werden die erwähnt. Und ich glaube, die Predigt ist viel zu lang geworden. War aber total gut, weil ich noch weiß, dass der Austausch in der kleinen Gruppe danach ziemlich intensiv war. Ja. Genau.
Ja, ich kann mich da auch auf jeden Fall auch noch an ein paar Leute aus meiner Kleingruppe erinnern. Die Jackie zum Beispiel. Hi Jackie, falls du das gerade hörst. und die anderen, verzeiht mir gerade, dass ich nicht jeden Namen hier jetzt aufzähle. Aber das liegt nämlich auch daran, dass wir danach eine WhatsApp-Gruppe zusammen hatten. Das fand ich nämlich sehr cool, weil es ist eigentlich ein Problem dieser Freizeit, dass sie ihren Höhepunkt einen Tag zu früh hat, finde ich. Also wir haben ja jeden Morgen eine Bibelarbeit und gehen dann in Kleingruppen. Das heißt, da sind wir total viel intensiv zusammen geistlich unterwegs bis zum Silvestertag. Da machen wir das auch noch, den Vormittag, Bibelarbeit, Kleingruppe und sowas. Und dann kommt dieses ganze SF, dieses ganze Highlight dieser Freizeit. Und dann am nächsten Tag haben wir nur einen, also nur, ne, in Anführungszeichen, einen Gottesdienst, also keine Bibelarbeit. Wir sind also quasi jetzt diesen ganzen Weg gegangen, und am Ende steht eine Veranstaltung, die eine Frontbeschallung ist. Und kein gemeinsames Reflektieren, kein nochmal Austauschen und sowas. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass Felix gesagt hat, dass ihn das explizit gestört hätte früher bei SFs, dass das so ist. Aber er hatte auf jeden Fall gesagt, ich will, dass wir an dieser Stelle nochmal mit unseren Kleingruppen zusammenkommen. Ich will, dass wir uns da, also nicht, dass wir richtig Kleingruppenzeit machen und nochmal voll viel reflektieren, aber ich will da ein Zeitfenster für geben, dass wir uns da nochmal zusammenstellen. Und ich weiß, dass wir dann da auch als Kleingruppe an Neujahr bei diesem Gottesdienst dann nochmal Zeit hatten waren, glaube ich, nur 5 Minuten, aber uns noch einmal auszutauschen. Und ich weiß, dass ich damals, weil von meiner Kleingruppe dann mir auch aufgeschrieben habe, zu jedem, was haben die sich eigentlich jetzt, was haben die sich vorgenommen für dieses Jahr? Was haben die sich was wollen die mitnehmen aus dieser Freizeit? Und dass wir dann eine WhatsApp-Gruppe hatten, wo wir uns in den Wochen danach auch eine Zeit lang noch darüber auch ausgetauscht haben. Genau, wenn ich jetzt sage, in den Wochen danach, eine Zeit lang, dann klingt das so, als ob das einfach so ein bisschen im Sande verlaufen wäre. Aber es war von Anfang an von Felix ein Stück weit auch so angesetzt. Er hatte so ein Motto gesetzt bei dieser Freizeit, dass er gesagt hat, wir machen jetzt 6 Wochen Mut. So, wir gehen jetzt bis Mitte Februar, weil wenn wir 6 Wochen durchhalten, dann wird es vielleicht zu einem Habitus, dann wird es vielleicht zu was wir routinierter machen. Und deswegen wollen wir uns das 6 Wochen richtig halt auf die Agenda schreiben. Und hat dieses 6 Wochen Mut ausgerufen, was wir als Aktion dann auf Social Media und sonst was mit begleitet
haben. Ja, da gab es einen Hashtag zu, genau. Ja. Hashtag 6 Wochen Mut, ja.
Genau.
Das geht ja zusammen mit diesem Ding, dass ich glaube, wenn man etwas, eine Gewohnheit etwas 40 Tage am Stück durchhält oder so, dann wird es zu einer Gewohnheit oder so. Oder halt 6 Wochen, je nachdem, wen du fragst.
Ja, 6 Wochen sind 42 Tage, ne? Das sind...
Ich glaube, bei mir hat es nicht funktioniert. Aber ich weiß auch nicht mehr, was ich mir vorgenommen habe.
Ich weiß auch nicht mehr, was ich mir vorgenommen habe. Mhm. Wahrscheinlich mal wieder mehr stille Zeit machen.
Ach ja, mal wieder stille Zeit machen. Naja.
Mal wieder aber mehr stille Zeit machen. Nicht, ach, mehr stille nicht mal Zeit. Wieder. Einfach.
Ach ja. Man kann ja stille Zeiten sehr unterschiedlich gestalten. Ich hatte oft sehr stille Zeiten an nicht stillen Orten, wie zum Beispiel in der Straßenbahn oder so. Mhm. Das war immer schön. Ich bin mittlerweile echt traurig, dass ich keine Bahn und keinen Bus mehr fahre. Eine Sache, die ich mich noch erinnere, die mich angesprochen hat, ich habe gerade, bevor wir das hier aufgenommen haben, gesagt, ich erinnere mich so gut wie nie an Predigten, aber ich erinnere mich gerade wohl an eine. Check deinen Oikos, falls dir der Slogan noch was sagt. Weißt du es noch?
Ja.
Da merkst du was, ne? An alle, die gerne predigen. Eine gute Punchline in der Predigt. Wie check dein Oikos. Macht, glaube ich, dass es hängen bleibt irgendwie. Oikos ist ja griechisch das Haus, aber kann auch so das häusliche Umfeld irgendwie sein. Also da stand es halt für das Umfeld. Und dann, da war die Frage, wen hat Gott in dein Umfeld gestellt? Und fang doch mal an, für die täglich zu beten. Und ich glaube, das war auch so eine vielleicht habe ich mir das vorgenommen in der 6-Wochen-Mut-Aktion. Täglich für die gleichen Leute zu beten. Genau. Auch das habe ich nicht geschafft. Ich glaube, dieses Jahr habe ich das irgendwann mal zwischenzeitlich geschafft, so lange für dieselbe Person zu beten. Wahrscheinlich das erste Mal seitdem. Ist ja auch nicht alles zu jeder Zeit immer dran, aber ich weiß noch, dass mich diese Predigt über den Oikos, dieses Umfeld, nicht missionar sein in Südafrika, Afrika oder Asien oder wie man das so klischeehaft denkt, darum auch nur die Kontinente genannt, sondern eben in deinem Umfeld. Ne? Das war eine gute Predigt, glaube ich.
Ja.
Hoffe ich. Irgendwas ist auf jeden Fall hängen geblieben davon.
Was über viele Jahre, finde ich, eine Diskussion im SF-Team immer wieder war die Band. weil ihr Status sich immer wieder verändert hat. Also historisch, wenn man so zurückblickt, dann war, also keine Ahnung, wie es früher war. Ich meine, die Freizeit hat über 90 Jahre Tradition, da wird es immer wieder unterschiedlich. Da wird es früher nicht Band geheißen haben, sondern irgendwie anders. Aber zwischenzeitlich waren diejenigen, die in der Band waren, fest Bestandteil des Teams. Und das hat zu Spannungen geführt, weil das natürlich bedeutet hat, dass das Leute waren, die im Team mit drin saßen, die sich aber aus einer ganzen Menge Aufgaben einfach immer schön rausreden konnten, weil sie gesagt haben, haben wir Bandprobe.
Da müssen wir proben.
Keine Lust, keine Zeit.
Keine Zeit.
Das hat zu Spannungen geführt, weil natürlich Aufgaben gibt es noch und nöcher, selbst wenn das Team, also es ist ja eigentlich relativ groß für eine Freizeit dieser Größe, aber dass da doch eine ganze Menge Unmut immer wieder drüber war, wie eigentlich dieses Team zusammengestellt, also wie diese Band zusammengestellt sein sollte. Und in dem Jahr, haben wir das dann erstmalig wieder so gemacht, dass wir gesagt haben, die Band sollte, das sollten eigentlich Teilnehmer sein. Die sollten nicht bei allen möglichen anderen Zeugs irgendwie, die müssen nicht jedes Planungswochenende mitgemacht haben, sondern die sollten sich vor allem darauf konzentrieren können. Und dann müssen die vielleicht auch mal zwischendurch proben und sind bei einem Planspiel nicht dabei oder sowas, aber dann sind das vielleicht auch Leute, die sich, das klingt dann jetzt wie ein Vorwurf an alle, die vorher in meiner Band waren, die haben es nämlich super gemacht. Aber dann sind es halt auch Leute, die sozusagen dafür extra, sich extra dafür darauf konzentrieren und sowas. Und du hast die Leitung davon gehabt, ne? Weißt du noch, wen du in deiner Band hattest?
Ja, klar. Das ist super spannend, weil das sind Leute, die mitunter tatsächlich auch in dem generellen Lobpreisbereich geblieben sind, glaube ich. Aber kurz vorher, kleine Testfrage. Du weißt, dass du ein alter SF-Hase bist, wenn du weißt, wer der Bassist mit den neongelben Seiten ist. Erinnerst du dich an den Bassisten mit den Neon? Mach das über deinen Instagram-Account vielleicht. aber es gab jahrelang den Bassisten mit den neongelben Seiten. Oder was orange? Nee, neongelb, glaube ich.
Ist ja halt Neon, ne? Das geht dann ja ein bisschen ins Grüne rein. So.
Ja, ja. Nee, egal, zurück zu dem anderen. Das haben wir da das erste Mal gemacht. Und wir haben ein Team zusammengestellt, das kam aus der Ecke Düsseldorf-Ratingen, glaube ich. Das sind Musiker gewesen. Und die hat die Nathalie, glaube ich, angefragt, ob die sich das vorstellen könnten. Und wenn ich mich recht erinnere, waren die zu der Zeit auch alle noch ziemlich jung. Also die waren viele unter 18, meine ich.
Ja, ja, ja.
Und auch noch in der Schule, also vorm Abi. Und da haben wir uns in so einem Keller getroffen bei dem einen davon zu Hause, bei dem Lukas Probel, der war später FSJler. Und der Josua Vogel war auch später FSJler. Und die haben beide Musik gemacht. Lass mich nicht lügen. Ich glaube, der Lukas hat Gitarre gespielt und Lukas, hat er Bass gespielt? Oder haben die beide Gitarre gespielt?
Ich weiß der nicht, Lukas kann alles, gefühlt.
Ja?
Der
ja?
könnte auch Schlagzeug oder Nee, Schlagzeug hat, glaube ich, Philipp gemacht aus Bochum.
Philipp Solensky, ja, genau.
Ja, und Lukas hat...
Der hat Lukas Gitarre gespielt, alles. Das weiß ich noch. Der hatte nämlich erst ein halbes Jahr oder so vorher angefangen, Gitarre zu lernen. Und E-Gitarre war das. Und ist innerhalb kürzester Zeit einfach echt scheiße gut geworden.
Ja, das der ist auch sehr musikalisch. Cool. Ja, ich glaube, eigentlich ist er doch Pianist, oder?
Ja,
also kann er auf jeden Fall auch.
Aber ich glaube, ich habe Klavier gespielt.
Ja, du hast Klavier gespielt. Ja.
Und die Nati, die hat gesungen.
Ja.
Ganz spannende Geschichte. Ich weiß nicht genau, was sie heute macht, aber die ist erstmal nach Augsburg ins Gebetshaus gegangen, wo ja so 24/7 Lobpreis läuft und so. Und hat, glaube ich, da einiges vertieft wahrscheinlich. Keine Ahnung, vielleicht meldet sie sich ja bei dir.
oder bei dir. Ich meine, sie ist immer noch dort unten in der Ecke. Hat dich da... Ja.
Ja, voll cool, würde mich mega interessieren. Und der Philipp Solensky ist bei Eli Worship, glaube ich, heute. Die bringen richtig Aufnahmen raus. Also tatsächlich auch Leute, denen das ganze Lobpreis-Ding auch wirklich am Herzen liegt. Nicht, dass es den anderen davor nicht am Herzen lag. Aber, na egal, sei es einfach mal.
Es war nicht einfach eine Freizeitband, sondern es waren Leute, die
es auch am Herzen hatten.
Ja. Genau. Und du hast sie aber auch ein Stück weit auch da drin gecoacht, ne? Also du hast ja auch, also ich meine, das so in Erinnerung zu haben, dass du dir nicht nur einfach die Zeit genommen hast für Proben mit denen, sondern wirklich mit denen über Lobpreis an sich und sowas auch nachzudenken. Also wart ihr nicht auch insgesamt für den Lobpreisabend zuständig?
Ja, genau, waren wir. Inwiefern, dass ich weiß nicht, ob man das Coaching nennen kann, ne? Da müsste man die mal fragen, wie die Zeit empfunden haben. Wir haben uns auf jeden Fall davor zwei oder dreimal zum Proben getroffen. Einmal in Rating im Keller. Da sind wir kurz vorher im Flughafen noch Burger essen gegangen bei McDonald's und haben auf jeden Fall gequatscht. Aber ich weiß nicht mehr, ob wir... Ja, ich denke mal. Wahrscheinlich haben wir über Lobpreis geredet. Und einmal in meiner Gemeinde in Bochum. Und da sind wir zusammen Döner essen gegangen. Und ich glaube, der Josua hat mir meinen Döner ausgegeben. An dieser Stelle vielen Dank nochmal.
Ah, du armer Student damals.
Wir quatschen viel zu viel, glaube ich, mit Leuten, die potenziell zuhören, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ja genau, wir haben uns auch dann vorher immer Zeit zum Beten genommen und so und das war es war schon so unser Ding auf der Freizeit und ich, ja genau, war mehr als Musik machen auf jeden Fall.
Na.
Und dann kam dieser Lobpreisabend und die haben wir ja oft unterbrochen. Da waren ja dann so Stationzeiten auch zwischendrin und es gab immer so einen Liederblock am Anfang. Dann diese Zeit in Station in der Mitte und diesen Liederblock am Ende. Und ich weiß noch, dass da haben wir gesagt, die Stationen, die sind so, dann muss mal was für Männer rein. Und der Philemon hatte eine Station, die hieß, wir bauen einen Altar. Da haben wir Schubkarrenweise Steine und Seile und Grünzeug von draußen reingeschleppt in diesen kleinen Zwischenraum am Wintergarten. Und ich hatte eine Station, wo wir geschrien haben.
Ja.
Und das Geilste, also was heißt das Geilste?
Also ja, das Schreien musst du jetzt vielleicht gerade mal erklären, weil das klingt sonst für diejenigen, du musstest es damals auch erklären.
Ja klar, ich erkläre das. Da ging es darum, dass man zur Ehre Gottes eben auch laut sein kann. Und ich hatte da so ein paar Bibelverse ausgedruckt aus dem Psalm hauptsächlich, die so diese Thematik hatten. Und ein, zwei davon habe ich auch nur so auf die Schnelle ausgedruckt, da komme ich gleich zu. Und diese ganze Stimmung war noch recht andächtig. Da lief so, keine Ahnung, dieses Without Words Album, irgendwie instrumentale Musik. Und zwar alles ganz still und alle gingen so ruhig von Ort zu Ort. Und bei mir sammelten sich die ersten Leute und die Tür war nicht richtig zu da unten. Und dann haben wir...
Genau, wir haben euch extra in den Keller, deine Station in den Keller verlegt, damit sie möglichst weit weg ist von den anderen Stationen, ne?
Ja, und irgendwer war später auch ein bisschen angepisst, weil dieses erste Gebrüll, wir haben dann auf drei auch richtig losgeröhrt, Da waren dann so ein paar Jungs und Mädels halt und waren richtig laut und die Tür war offen. Das heißt, das hat man überall gehört im ganzen Haus und es hat diese andächtige Stimmung scheinbar ein bisschen gecrashed. Ja. Aber ich find's herrlich. Naja, und einer von diesen Versen, ich habe den dann nach der ersten Runde auch weggenommen, war so einer, ich komme vom Zertreten meiner Feinde in der Kälte des Herrn, warum ist dein Gewand so blutrot, so ein blutiger Psalm, den ich heute... ich beschäftige mich zurzeit auch mit sowas, wie das theologisch zu deuten ist und so. Und Gottesbilder in der Bibel, mega spannendes Thema. Auf jeden Fall ist der mir irgendwie da reingerutscht. Und der war so, wir haben den gelesen und alle machten große Augen. Ach du Scheiße, sollen wir jetzt jubeln darüber? Das war so ein kleiner, weiß ich nicht, so ein Theodizee-Moment vielleicht. Ich habe den dann ganz schnell zur nächsten Runde rausgenommen. Weil das war einfach so ein Psalm. Der hatte irgendwie eine Thematik, ich weiß nicht mehr, der ist mir so ein bisschen reingerutscht. Ich meine, ist halt auch in der Bibel, hat auch seine Berechtigung. Passte nur an diese Stelle nicht so wirklich. Aber gut, das war nur die allererste Gruppe, da war dann auch, ja, die Leute konnten das, glaube ich, alle einordnen. Hoffe ich. Naja, auf jeden Fall war es eine coole Station. Ich habe dann da richtig gerührt, weil ich habe ja mit jeder Gruppe das gemacht. Mhm. Und war mir todsicher, ich bin gleich scheiße heiser. So, und das ging auch noch, ich habe das noch über den Abend geschafft und habe dann abends auch noch für jemanden gebetet und habe gesagt, ey, bete du aber auch mal für mich, für meine Stimme. Ich brauche die noch, die nächsten Tage. der hat auch für meine Stimme gebetet und ich bin tatsächlich nicht heiser geworden. Ich bin mit dem Ultra-Halskratzen am Abend rumgelaufen, damit auch noch ins Bett gegangen, am nächsten Morgen aufgewacht und es war alles cool. ich habe das, also ich würde das auch bis heute als ein Wunder sehen, das kann jeder ja selber einschätzen, wie er das findet, aber ich weiß, dass ich eine Tendenz zum Heiserwerden habe und da war es nicht so. Das war echt geil.
Ja, du brauchst jetzt deine Stimme ja auch noch. Wir hatten ja...
Wir haben ja noch mehr gesungen auf der Freizeit, nicht nur diesen Abend über.
Ja, genau, wir hatten ja das SF-Stück war ja wieder eins mit Gesang und du hattest, glaube ich... Ich weiß gar nicht. Also wir haben Mary Poppins gespielt. Ein ultra alter Disney-Film aus den, keine Ahnung was, 40er, 50er, 60er, irgendwo da. Ich glaube, es war schon ein Farbfilm, der von dieser magischen Gouvernante handelt. Mhm. Und da kommen Lieder drin vor. Ich weiß nicht, ob wir die rausgeschnitten haben oder ob wir die drin gelassen haben.
Ja, scheiße, Mann. Das wollte ich dich fragen, ob wir die selber gesungen haben. Weil wir haben sie drin gelassen, aber ich weiß nicht, ob wir selber gesungen haben.
Ah, vielleicht hätten wir die als Vollplayback, weil das vielleicht leichter war oder so.
Ich glaube, wir hatten sie als Playback. Kann aber sein, dass wir sie als Playback ohne Gesang hatten und dann doch selber gesungen haben. Aber ich...
Nee, das haben wir bei König der Löwen gemacht und das war schwierig. Das war definitiv schwierig und deswegen haben wir es, glaube ich, hier bei... Ah, ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß, dass es ein super, super organisiertes Stück war, bei dem, wo wir im Backstage-Bereich wirklich Pläne und alles rumstehen hatten,
damit dieses Stück... Die Türen waren durchnummeriert.
Ja, genau. Mhm. Mary Poppins... du hattest eigentlich die Rolle, die ich gerne auch gespielt hätte. Warum eigentlich? Ich meine, ich war für das Stück verantwortlich. Warum habe ich mir die nicht einfach geschnappt?
Du hattest du hast dir die schwerere von beiden genommen. Du warst mit in dem Team. Und du hattest, uns beiden einen Blick für Bird oder Mr. Banks. Und ich glaube, du hast mich einfach gefragt, was mir leichter fällt. Und also in der Regel ist es leichter, den Quatschkopf zu spielen. Da kann man sich krasser reinsteigern. Den Mr. Banks, der muss ja ernst sein, der hatte eine charakterliche Tiefe und macht ja später diese Transformation durch noch gegen Ende.
Sehr schön.
Dass er letztendlich nicht so böse ist, wie man denkt, sondern irgendwie einfach nur anders. Oder was auch immer. Ne? Am Ende hüpft er ja davon. Davon handelt der Film Saving Mr. Banks nämlich
letztendlich. Genau.
Kleine Filmempfehlung. Ja. Mega guter Film. Ich bin kein großer Mary Poppins-Fan, aber Saving Mr. Banks, hundertprozentige Empfehlung meinerseits.
Ich glaube, wegen diesem Film habe ich mir dann auch diese Rolle genommen, weil in dem Film Saving Mr. Banks sagt die Autorin von Mary Poppins, ich weiß gerade nicht ihren Namen, aber sie streitet mit Walt Disney über die Rechte an diesem Film, also es ist quasi der Film auf der Metaebene und sie sagt zu Walt Disney, Du hast nicht verstanden, worum meine Geschichte handelt. Du hast nicht verstanden, wer die Hauptfigur ist. Du glaubst, ja, die Hauptfigur wäre Mary Poppins. Oder du glaubst, die Hauptfigur wären die Kinder. Die Hauptfigur ist der Vater. Es geht um die Beziehung zwischen dem Vater und seinen Kindern. Ja. Mary Poppins ist nur da, um diese Beziehung zu kitten. Und ja, jetzt bin ich selber Vater und finde, das ist sehr, sehr treffend und finde es sehr gut, dass ich damals mir diese Rolle genommen habe. Und ich habe für diese Rolle, genau, Mary in dem Film Mary Poppins hat der so einen Oberlippenschnäuzer, ne? Der ist ja ein Bankier, ja, genau, und alles. Da habe ich mir damals dafür, also ich hatte, ich trage ja Kinnbart und Oberlippenbart, sonst ja nicht sehr viel Bart, aber ich habe mir damals für das SF-Stück dann den Kinnbart komplett weggemacht und bin dann den Abend mit diesem Oberlippenschnäuzer da rumgelaufen, was mir überhaupt nicht steht. Ich glaube, ich habe ihn mir danach auch dann komplett abrasiert, damit ich nicht irgendwie durch den Januar mit so einem Pornobalken rumlaufe.
ich hab Fotos von dieser SF auf meinem Rechner gefunden. Von keiner einzigen habe ich irgendwas an Fotos, außer von der. Kleiner Aufruf, wer Fotos von David mit dem Pornobalken haben möchte, muss mich nur anschreiben.
Wir hatten eine kurze Unterbrechung, aber jetzt sind wir hier wieder zurück. Genau, es gab kurz eine technische Pause, weil ich Kopfhörer wechseln musste. Aber wir waren gerade noch mittendrin dabei, über Mary Poppins zu sprechen und über diese Rollenverteilung. Genau, du hast den Quatschkopf gespielt, den ich auch immer gerne gespielt habe. Ich fand eh auch immer bei SF-Stücks, dass ein SF-Stück sich besonders dann eignet, wenn es so überdrehte Rollen gibt. Und wenn es möglichst viele eigentlich auch davon gibt, weil sowas halt wirklich, wie du sagst, auch immer leichter zu spielen ist. Natürlich erfordert es auch immer ein bisschen Mut, sich ein bisschen zum Affen zu machen, aber gerade so Disney-Filme haben eigentlich auch viele von solchen Rollen. Ich finde eigentlich, dass es das einfacher macht für alle, weil wir können eh nicht den... wir konnten ja eh nicht als Mitarbeiter irgendwie die ganzen Texte auswendig lernen. Ja, also auch wenn man sich nachher als Teilnehmer nicht so richtig, also ich habe mich als Teilnehmer nie daran erinnert, dass die Mitarbeiter da ja mit Texten rumgelaufen sind. Ich habe immer gedacht, die hätten es alles auswendig gewusst. Dem war ja aber nicht so, weil so viel Einsatz hat man dann doch nicht irgendwie da reingesteckt, dass man wirklich alles auswendig gelernt hätte. Aber das hat trotzdem, genau, Um eine Rolle irgendwie gut rüberzubringen, ist es immer leichter, wenn sie, glaube ich, so ein bisschen drüber ist, wie es halt der Bird bei Mary Poppins ist. Genau.
Ja, das war total angenehm zu spielen. Ich weiß auch noch, ich habe manchmal, also zum einen mit den extremen Rollen, ne, man hat ja bis zu dem Punkt so ein Schlafdefizit, dass das auch egal ist. Also du bist ja eh so überdreht drauf, dann kannst du auch so eine abgedrehte Rolle spielen. Und ich habe manchmal diesen leicht kranken Ehrgeiz entwickelt, zwischen den Szenen die nächste Szene auswendig zu lernen.
Ja.
Und das hat auch, in den allermeisten Fällen hat es auch funktioniert. Ich weiß nicht, ob es mal nicht geklappt hat. Oder ich habe halt doch dieses Heft mitgenommen. Ne? ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das haben auch mehrere von uns so gemacht. Aber es war, alles fühlte sich an diesem Stück immer ziemlich risky an. Also, weil... Bist du durch den falschen Eingang reingegangen? Ist das Licht zu früh angegangen?
Ja.
Hat man aus Versehen die falsche Szene aufgebaut? Und irgendwie hat es dann doch immer funktioniert. Und ich erinnere mich, hey, wir haben selber gesungen. Es gibt diese Szene bei Mary Poppins, wo ihr Onkel irgendwie unter der Decke schwebt. Aus irgendeinem Grund. Weil dadurch, dass er lacht, fängt er irgendwie an zu schweben oder so. Und das war der Matthias Halfmann. Und der stand schon auf dem Stuhl, und das war einfach dieses Schweben, war auf dem Stuhl stehen.
Ja.
Und er hatte eben schon angefangen zu lachen. So. Und Mary Poppins kommt rein und sagt, ach du Scheiße, jetzt, warum hast du wieder angefangen zu lachen? Dann schwebst du doch immer unter der Decke, ich weiß nicht genau, wie der Text war. Und letztendlich ist Bird aber in der Szene, lässt er sich überzeugen, doch auch nach oben zu kommen. Und ich weiß nur,
und auch Matthias zu schweben,
sagt,
ja.
Ja, auch zu schweben, auch zu lachen. Und Matthias sagte, ah, ich hatte gehofft, dass du hochkommst. Und dann singen die dieses Lied. Wir lachen laut, wir lachen schön, bla bla bla.
Ja, ja.
Also ein Lied übers Lachen. Und ich weiß noch, dass wir das eben aus voller Kehle auch durch diesen Saal gerührt haben. Das war definitiv selber gesungen, das war nicht Playback. Das heißt, vermutlich war extra kalifragilistisch expiralingetisch, nee, superkalifragilistisch expiralingetisch, auch selber gesungen. Ja. Was dann von der Katja eine ziemliche Meisterleistung ist. Ja. Weil es ist schon übel schwer zu singen. Ich meine, das Wort zu sagen ist schon schwierig, aber wer es laut genug auch sagt, klingt klug und fast poetisch. Ach, my goodness. Aber auf jeden Fall, wenn sie es gesungen hat, sehr, sehr krasse Leistung.
Ja. An diese Szene bei dem Onkel von Mary Poppins erinnere ich mich auch noch, denn ich war da auch mit auf der Bühne. Ich habe in dieser Szene nicht mitgespielt, sondern es ist halt ja so bei dieser Szene, dass nicht nur der Onkel und du und auch die ganzen Kinder und Mary Poppins, dass ihr alles schwebt, sondern eigentlich auch der ganze Tisch mit dem ganzen Gedeck da drauf schwebt auch. In Haus Friede gibt es einen Tisch, der hat eine Glasplatte, die ist nur aufgelegt auf das ganze Konstrukt und die haben wir genommen, haben dann eine Tischdecke drüber gemacht und ich habe mich unter diesem Tisch versteckt und habe mich dann aufgerichtet und mit mir gemeinsam diese ganze Tischplatte angehoben, damit auch der Tisch mit euch schwebt. Dabei ist von meinem Schuh, ich bin ja den ganzen Abend in Anzug rumgelaufen, weil ich ja so ein Bankier war und deswegen hatte ich auch so einen guten Lederschuh an. Und bei dieser Aktion, diesen Tisch anzuheben, habe ich meine Füße anscheinend irgendwie so überspannt, dass meine Sohle von dem einen Schuh komplett in der Mitte durchgerissen ist. Und ich war dann da und dachte, ja, kacke, was mache ich jetzt? Und dann habe ich einfach nur, ja genau, bin ich den ganzen Abend, das ganze Stück durch. Nee, ich glaube, habe ich mir irgendwann im Backstage andere Schuhe angezogen. Aber ich bin auch einige Szenen dann mit zerrissener Sohle, das sieht man ja nicht, ne? Die ist ja von unten einfach nur durchgerissen. Aber genau, die Schuhe konnte ich danach nicht mehr gebrauchen, die habe ich einfach weggeschmissen. Ich hätte sie neu besohlen lassen können, aber waren schon sehr alte Schuhe, deswegen hatte ich sie für so ein Stück verwendet. Aber daran kann ich mich erinnern. Und was ich mich auch bei diesem Stück erinnern kann, ist, dass Luse, Katja und ich waren für das Stück verantwortlich. Wir haben das geplant und wir haben halt auch diese Rollen verteilt. Und die Vera hat vorher zu mir gesagt, sie will nicht so eine große Rolle haben. Ja, sie will keine mit viel Text haben. Und dann haben wir geguckt, was würde gut passen. Sie ist ja jetzt auch nicht so groß und wir haben da zwei Kinderrollen dabei. Gut, die andere hat Timo gekriegt.
Ich wollte gerade sagen.
Der ist 2 Meter, aber gut. Wir haben gesagt, okay, die beiden spielen jetzt die beiden Kinder. Diese Kinder haben nicht sehr viele Sachen zu sagen, wirklich. Also sie sind, aber sie sind fast durchgehend auf der Bühne. Die haben, glaube ich, 1 oder 2 Szenen nur im Backstage gehabt. Die mussten ansonsten fast das, also die haben wirklich die Rolle gehabt, die fast durchgehend auf der Bühne war. Es gab fast keine Szene ohne die. Also natürlich sind die zwischendurch auch einmal kurz immer für einen Szenenwechsel nach hinten und dann wieder raus. Aber die hatten keine Pause, die waren durchgehend. Das fand Vera, glaube ich, auch nicht so cool, weil das war das Gegenteil von dem, was sie sich vorgestellt hatte mit einer kleinen Rolle. Aber viel zu reden hatte sie nicht.
Ja. Ach, cool.
Ja, das sind so besondere Erinnerungen an dieses SF-Stück. Ich habe das SF-Stück echt sehr gemocht. Genau, ich habe jetzt kein fixes Ranking, was mein liebstes SF-Stück gewesen sei, aber dieses hat mir sehr viel Spaß in der Vorbereitung gemacht und auch sehr viel Spaß in der Durchführung. Genau, auch wenn Mary Poppins nicht mein Lieblingsfilm ist.
Aber selbst gespielt war es schon okay.
Ja. Ja.
Wie hieß der Typ? Ah ja, genau. Ja. Dick Van Dyke ist der Originalschauspieler von Bird.
Ja.
Eigentlich, glaube ich, auch eine ziemliche Ikone damals gewesen. Also der ist auch, ja, der ist mega lustig, taucht auch in Scrubs auf.
Ich glaube, er lebt auch noch.
Kann sein.
Es ist von Mary Poppins vor kurzem ein zweiter Teil erschienen und ich meine, dass Dick Van Dyke auch da mitgespielt hätte.
Ja.
Allerdings natürlich dann als wesentlich älterer Bird.
Ja.
Oder ja, als
also,
der Opa
also, von Dick Van Dyke, wenn du das hier hörst, melde dich doch mal bei uns. Weißt du was? Ja, Luise ist Luisa, richtig?
Ja.
Ja, die hat ja moderiert und ich weiß noch, auf dieser Freizeit ist mir bei ihren Moderationen, da hat sie hat ja auch das Tischgebet manchmal gesprochen.
Ja.
Ich weiß, ich habe die Augen zugemacht und sie nicht mehr gesehen, nur noch gehört, wie sie betet. Und da ist mir aufgefallen, sie klingt 1:1 genauso wie Birgit Hasenberg. Und ich habe das während der Freizeit Leuten gesagt, immer kurz vorm Beten, hey, denk mal an Birgit Hasenberg.
Von der Klangfarbe meinst du, von ihrer Stimme.
Und dann aber auch von der Intonation beim Beten. Jeder von uns betet ja ein kleines bisschen anders, als er wirklich redet. Also man hat so den leichten, so einen leichten, also jeder hat auch eine relativ individuelle Gebetssprache. Man redet mit Gott irgendwie anders als mit Menschen. Das ist auch super, Gott ist ja auch kein Mensch. Genau, und es war irgendwie sehr, also ich fand es unglaublich ähnlich und ich musste immer loskichern dabei. Aber auch das vielleicht einfach dem Riesenstabdefizit geschuldet. Ich weiß es nicht.
Du hast mir vor der Aufnahme gesagt, du hättest noch super, super viele Erinnerungen. Meine kommen so langsam zum Ende. Also was ich noch weiß, war, dass wir einen Abend hatten, den wir in der Vorbereitung Eskalationsabend genannt haben. Genau, Hintergrund ist der, dass früher auf der SF sehr viele Streiche gespielt wurden von den Teilnehmern, dass überhaupt es viele nächtliche Aktionen und sonst was gab und das bestimmt auch herausfordernd war für die Mitarbeiter, aber dass die Generation an Teilnehmern, die auf den Freizeiten, auf denen wir Mitarbeiter waren, dabei waren, dass die im Vergleich dazu eher ruhig waren. Also da ist wenig aus dem Ruder gelaufen, was ja für uns eigentlich auch sehr, sehr entspannt ist, wenn Teilnehmer da auch entspannter sind, aber dass wir das irgendwie, wir haben uns dazu provoziert gefühlt, dann halt diejenigen sein zu müssen, die eskalieren.
Ja, eine Sache dabei war ja auch, dass du als Mitarbeiter, also wenn irgend so ein Scheiß passiert ist, das gehört ja zu der Sache dazu, das musste ja auch irgendwelche Konsequenzen haben. Und wenn du rausgefunden hast, wer es war, dann hast du die zum Beispiel als Tischwischlappen genommen beim nächsten Essen oder so. und dann mussten alle diese Leute, die irgendeinen Scheiß gemacht hatten, halt zum Tischewischen bäuchlings über den Tisch ziehen oder irgendwie so ein Quatsch. Also es gab ja da jetzt das genauso
unterschiedliche Bestrafung.
Wie das Scheißebauen war, waren ja auch die Bestrafungen dann am Ende. Es war ja auch nur Quatsch. Also. Und es war ja die Rechtfertigung für das Team, irgendeinen kranken Scheiß mit den Teilnehmern anzustellen.
Ja.
Und ich war bei mehreren SFs, wo wir irgendwas gemacht haben. Ich weiß nicht mehr, was es war. Und ich bin auch nie erwischt worden. Aber es sind immer Leute im Teich gelandet. Einmal in diesem kleinen Tümpel zwischen Haupthaus und Jugendhof und einmal in dem großen Löschteich.
In dem Kleinen kann doch kein Mensch landen.
Ich glaube, der Yannick ist da zumindest bis zu den Beinen mal drin gewesen.
Ja, so weit kommt man auf jeden Fall rein. Ja,
genau. Aber das gab's halt alles nicht mehr, ne? Und letztendlich bist aber, glaube ich, an dem Abend du in diesem Teich drin gelandet, kann das sein?
war das eine Geschichte. Ja. Also ganz nicht kurz, an diesem Abend.
Bevor du den Vorsitz vom RWEC übernommen hast übrigens.
Nein, ich war schon Vorsitzender, glaube ich.
Warst du schon? Ja, sogar.
Ich bin 2015, 2016 bin ich gewählt worden. Ich war zu dem Zeitpunkt, war ich bereits Vorsitzender des Landesverbandes und als Vorsitzender bin ich im Teich gelandet. Und zwar nicht, also ich bin nicht an diesem Abend im Teich gelandet, sondern das war so, dass, ich kriege das ganze Konzept dieses Abends nicht mehr zusammen. Ich war ja auch nicht dafür verantwortlich.
Das Konzept war, dass es kein Konzept gibt.
Zwischendurch gab es immer Videos von uns Mitarbeitern und die Teilnehmer mussten raten, eskaliert er wirklich so, wie dort angesagt. Also zum Beispiel du hattest, also die drei Teamer, die das organisiert haben, also Lusel, glaube ich, Matthias und Timo. Die sind die Partner in Crime gewesen bei dem Ding und haben uns Mitarbeitern Aufgaben gestellt, die wir, einfach Kamera in Gesicht gehalten, gesagt, hier, machst du das und das? Und dann mussten wir sagen, ob wir es machen oder nicht und mussten es dann auch machen. Oder wir haben halt gesagt, wir machen es nicht. Die meisten von uns Mitarbeitern haben es auch gemacht. Du zum Beispiel, ich glaube, der Timo ist mit dir irgendwie in die Innenstadt gefahren von Hatting und hat gesagt, du springst jetzt hier irgendeinem auf den Rücken.
Ja, Menschenrodeo.
Genau, was Menschenrodeo. Das war alles, glaube ich, so ein bisschen Joko und Klaas inspiriert.
Ja, das kann sein.
Ja, und du hast es auch gemacht. Und bei mir war es auch so. Ich glaube, auch Timo kam zu mir oder Matthias und meinte, so, hier, du springst jetzt gleich in den Teich. Und es war nicht auf der SF, sondern es war beim letzten Vorbereitungswochenende, also Ende November. Es war zu diesem Zeitpunkt wesentlich kälter als später bei der SF. Also es waren Minusgrade schon draußen. Und es war auf jeden Fall so, dass ich beim Packen für dieses Wochenende habe ich ein paar Sachen so richtig vercheckt. Ich hatte richtig wenig Wechselklamotten dabei. Also so gut wie gar nichts. Irgendwas war da auf jeden Fall schiefgelaufen. Und dann kommt die mit dieser Aufgabe und sagen, du springst jetzt in den Teich. Und ich habe gedacht, wenn ich in den Teich springe und ich habe keine Wechselklamotten, dann kann ich danach halt auch nichts irgendwie wieder so richtig anziehen. Und dann habe ich halt, hab ich halt in die Kamera gesagt, okay, ich setze einen drauf, ich gehe da nackt rein. Und dann weiß ich auf jeden Fall auch noch, also dann haben wir das nicht irgendwie direkt im Anschluss gemacht, sondern dann irgendwie abends, irgendwie nachdem alle Programmsachen, also alle Planungssachen irgendwie durch waren, sind wir dann mit allen Männern, ich glaube, sind alle Männer mitgekommen, hier Spanner. genau, die Frauen haben sich da schön von zurückgehalten, aber wir sind mit allen Männern dann da zu dem Löschteich hin und haben dann noch irgendwie Scheinwerferlicht angemacht und so, damit das Kamerabild auch drauf ist. Wobei auf dem Kamerabild auch nichts irgendwie groß zu sehen ist. Also ich meine, es ist auch eh einiges verschwommen und zensiert worden, aber ja,
und,
auch
so. Und wir haben damals schon darauf geachtet, dass das nicht über ein Handy oder ein Tablet gefilmt wird, sondern mit einer Kamera ohne Zugang zu Internet und Bluetooth. Das war zu der Zeit, glaube ich, noch gar nicht so sehr auf dem Schirm von der Allgemeinheit, dass das, was einmal auf einem Smartphone ist, durchaus irgendwie
überall landen kann.
Überall ja. landen kann, genau. Und das war, weiß ich noch, damit extrem drauf geachtet. Ich glaube, du hast sogar gesagt, aber nur halt, wenn das nicht über eine Smartphone-Kamera geht.
Ja.
Was ja auch sehr, sehr clever war.
Ja. Genau. Und deswegen ist auch dieses Video, außer vielleicht auf irgendeiner alten Festplatte von Matthias, also es ist noch nicht, es ist auch nicht in unserer Dropbox gelandet, es ist nicht in, also genau, als das ganze SF-Mitarbeiterteam hat wirklich sämtliches Material, was für die Freizeit gebraucht wurde, in einer Dropbox geteilt. Diese Videos allerdings nicht. Überhaupt alles, was für diesen Abend, glaube ich, geplant war, wurde nicht mit dem Rest des Teams geteilt, weil, wir sollten ja eigentlich auch über die ein oder andere Sache noch überrascht sein.
Ja. Ich weiß noch, ich bin mit Timo in die Innenstadt gefahren und erst da hat er mir erzählt, was passiert. Er hat gesagt, du machst Menschenrodeo, du suchst dir einen Fremden aus und du versuchst so lange drauf zu bleiben wie möglich. Und ich habe die ganze Zeit mega Schiss gehabt, wirklich krass Herzklopfen. Und wir gingen so durch die Stadt und ich durfte mir wenigstens selber einen aussuchen. Was machst du jetzt, wenn du dir selber einen aussuchen darfst? Dann springst du natürlich keine Frau an. Das war für mich irgendwie raus. Ja. Finde ich, das gebietet die Vernunft. Wenn du jetzt einem fremden Mann auf den Rücken springst, so Huckepack-mäßig, dann nimmst du natürlich einen, der einigermaßen stark aussieht. Das Problem ist natürlich, wenn du jemanden anspringst, der ziemlich stark aussieht, kann der dir potenziell auch sehr stark in die Fresse hauen.
Ja.
Und ich bin da hingelaufen, dieser Typ sah sehr stämmig aus, hat auch instinktiv richtig reagiert und meine Beine genommen, wie man das so beim Huckepack macht. Und ich bin dann runter und weggerannt. Und ich dachte, Alter, der haut mir voll eine rein. Und dann habe ich geguckt, ich habe mich hinter so Kleiderständern von, keine Ahnung, Taco oder sowas versteckt. Und dann drehten die sich um und guckten ganz verwirrt. Oder weiß ich nicht, irgendwie, der hat auch gelacht ein bisschen. Und dann bin ich dahin und habe mich entschuldigt und habe die Situation erklärt. Und dann war auch alles cool und die fanden das auch ganz nett. Dann sind wir wieder nach Hause. Aber ich habe echt Schiss gehabt dabei. Also jetzt, ne, nicht übertrieben gesprochen. Ich dachte, vielleicht kassierst du heute.
Ja. Ne? Yeah.
War dann nicht so zum Glück. Ja.
Der Philemon hatte zu dem Zeitpunkt ordentlich Bart. Seine Challenge war, den halt komplett abzurasieren. Hat er gemacht. Und echt, ich bewundere ihn dafür, wie viel davon bis Silvester schon wieder zurückgewachsen war.
Ja, ja, ja. Stimmt.
Ja, also da sind... Genau, und an dem Abend selber mussten die Teilnehmer auch irgendwelche Challenges machen, aber ich glaube, keiner von denen war so herausgefordert wie wir in der Vorbereitung.
Ja, es geht so. Also, na ja, gut, ist jetzt wieder eine Story. Es gab zwei Teams, die mussten gegeneinander Pfannkuchen backen. Aus einer Packung Eier, mit 10 Eiern halt. Milch und Mehl, das ist ja das, was man für Pfannkuchen braucht. Ich habe heute erst Pfannkuchen gemacht. Und die mussten diesen Pfannkuchen fertig backen auf einem Gaskocher, dann auf die Pfanne, dann das Öl da rein und so. Und wie gesagt, also ordentliche Menge, ne? 10 Eier. Oder 5 oder weiß nicht, es war nicht wenig. Das Ganze in einem Blender irgendwie zu einem Teich machen, damit es schneller geht.
Ja.
Und es dann aufessen. Und das mit einem Zeitlimit. und als dieses Zeitlimit, der am Ende zuging, war der Teich noch lange nicht durchgebacken. Und die einen haben gesehen, ja, okay, wir schaffen das nicht. Beim anderen Team hat Tassilo diese Pfanne genommen, alles zurück in diese Blenderkanne reingegossen und hat diese Masse von rohen Eiern und, keine Ahnung, diesen flüssigen Teich halt. Oder Spiegeleier. Ich glaube, es mussten nur Spiegeleier sein. Auf jeden Fall hat er eine Menge roher Eier getrunken. Die Uhr ging auf null. Er hob noch wie so eine Trophäe diese leere Kanne hoch, stellte sie auf den Tisch, ging durch den Raum nach draußen direkt zum Klo und hat alles wieder ausgereiert. Jetzt hast du gerade gesagt, die mussten sich nicht so überwinden wie wir. Vielleicht war das für ihn ja keine Überwindung, weil was sowas angeht, ist er schon ein ziemlich kranker Dude. Aber ich würde mal sagen, ja, das war schon die krasseste Sache des Abends.
Doch. Ja. Definitiv.
Genau.
Da hat er viel eingesetzt. Viel Ehrgeiz für das Team gezeigt.
Absolut. Das ist also ja auch so ein bisschen...
Er hat sehr viel Einsatz für sein Team gezeigt da, ja.
Ja, definitiv. Das ist aber auch so ein bisschen der Spirit von Hohe Grete. Also so ein Teil von der SF war eben auch immer das Phänomen Hohe Grete. Genauso wie Sauerland immer vertreten war, Münsterland eben nur 3-4 Leute aus Rhein. Aber die Hohe Greta waren auch oft verantwortlich für die Planspiele, teilweise hauptsächlich für die Geländespiele, wo man sich eben auch gegenseitig einfach hauptsächlich in irgendwelche Blätterhaufen reingeschmissen und im Matsch gesuhlt hat. Und das ist für mich auch eine sehr coole Erinnerung, weil für so ein Bochumer Stadtei, wo hat man nochmal die Gelegenheit, ne? Genau.
Ja, sehr, also Tassilo ist ja ein Jahr später dann auch mit ins Team eingestiegen und auch ein sehr wertvoller Mitarbeiter für diese Freizeit gewesen, was die Freizeiten danach angeht. Also nicht nur als Teilnehmer der vollen Einsatz da gezeigt.
Ja, und er hat auch noch mehr drauf als rohe Eier trinken.
Jo, definitiv. Aber in diesem Abend ist er damit auf jeden Fall auch in Erinnerung geblieben.
Ja.
Der Abend ist ordentlich eskaliert. Ja, auch da hatten wir wieder, wie 2 Jahre zuvor, einen Interviewabend. Aber ganz ehrlich, so stark wie der, über den wir vor 2 Wochen in dem Podcast gesprochen haben, ist mir dieser nicht ganz in Erinnerung geblieben. Ich weiß nicht, ob du noch was dazu weißt. Wir hatten einen Missionar auf jeden Fall dabei von Frontiers. Dieser Missionsgesellschaft, die in Länder geht, über die sie dann noch nicht mal sprechen dürfen. Also er hat uns damals auch nicht gesagt, in welchem Land er eigentlich tätig ist, weil das seine Arbeit gefährden würde.
Ja. Ich glaube, er hat sogar nur seinen Vornamen gesagt und selbst den habe ich vergessen. Ist ja wahrscheinlich auch gut so. Der andere war der damalige Leiter von Sportler ruft Sportler.
Ja, stimmt. Genau. Ja.
Ja, also Sportler ruft Sportler ist, soweit ich weiß, auch eine Missionsbewegung. Ich weiß nicht, ob die nur in Deutschland oder auch darüber hinaus tätig sind, die eben als Missionsfeld den Sportlerbereich haben. Ne? Das heißt, sein Job auch als vollzeitlicher Sportmissionar ist, in verschiedenen Trendsportarten mit zu sein, in verschiedenen Vereinen zu sein und so in Sportler-Communities drin zu sein. Er hat auch gesagt, zuerst mal war das irgendwie schwer, als vollzeitlichen Job das zu machen, was er sonst eh in seiner Freizeit machen würde, weil er eben voll der Sportfreak auch ist und ja, Spaß dran hat. Aber letztendlich ja auch sehr cooles Zeugnis. Und da ist so ein bisschen wieder das Phänomen vom letzten Mal. Ein klassischer Missionar im Ausland mit einem fremdkulturellen Missionsfeld und einer aber, der Missionar in Deutschland ist, was glaube ich total wichtig war, dass wir das weiter in unser Hirn reinbekommen, dass es auch hier einiges zu tun gibt missionarisch und dass man ja auch in der eigenen Kultur viel, viel direkter agieren kann als in einer Fremden, die man sich erstmal die ersten 5 Jahre aneignet, um dann darin zu agieren.
Ja, oder genau. Bei jetzt Sportler auf Sportler auch in meiner eigenen Leidenschaft. Also, ich würde bei Sportler auf Sportler nicht mitmachen, weil Sport ist nicht meine Leidenschaft, aber die es dort tun, erreichen ja dadurch auch Leute, dass sie mit ihnen auf einer Wellenlänge sind. Ne? Das, mir fällt ansonsten noch ein, dass der allererste Abend war, das Motto des allerersten Abends war herzhaft willkommen.
Ja.
Und wir haben einen Spieleabend gemacht, wo die Teilnehmer sich ihre Zutaten für ihren Burger erspielen mussten. Und Feedback nachher war, dass sie ziemlich lange hungern mussten dafür, bis ihr Burger endlich auch gut war.
Ja, weil die wurden parallel zu dem Abend gegrillt. Ich glaube, wir hatten als Team waren wir in Schichten da eingeteilt und standen draußen an zwei Grills. Mhm. Aber wie viele Leute waren wohl da? 60, 70, 80 oder so?
90? Mehr, glaube ich sogar. Ich glaube, es waren ja
noch bei 90. Das war wieder dann 90, eine größere, ne? Ja, ja. Es gab ja mal so ein Teilnehmer-Tief zwischenzeitlich.
Genau, genau. Aber ich meine, bei der Freizeit wären es wieder so 90. Also an Silvester auch weit über. Also sind wir immer über die 100 drüber gegangen, aber ja. Ich meine, bei der
Freizeit waren wir nicht mal.
Ja.
Jetzt überleg mal, für 100 Leute Burger zu grillen, ist schon. Ich glaube, das hat logischerweise ziemlich lange gedauert, war vielleicht dann auch nicht ganz perfekt durchdacht. Vielleicht hätten wir größere Grills oder mehr oder so.
Ja, und dabei sind die Grills von Hospede ja schon nicht klein, aber es war auch super, super kalt und du grillst in Hospede wird eigentlich immer auf Kohle gegrillt und. Auf Kohle, ja, das, genau. Tut uns leid für alle, die damals Hunger hatten, aber am Ende hoffentlich trotzdem einen guten Burger bekommen haben.
Ja.
Ja. Hast du gerade sonst noch Erinnerungen an die Freizeit bei mir?
Ich weiß nicht, weißt du noch, was für Seminare du gemacht hast?
Oh, die Seminare, die ich gemacht habe, kann ich nicht immer den Freizeiten so genau zuordnen. Es könnte bei der Freizeit gewesen sein, dass ich das Seminar gemacht habe. Was ist eigentlich gerade los in der Welt?
Ja, da hat mir jemand von erzählt, der da war. Da bist du verschiedene politische Parteien, Zeitschriften und so weiter
mit
persönlicher Färbung durchgegangen.
Ja, ich habe einfach quasi mal so ein kleines Medienkompetenzseminar und gebe mal die aktuellen Schlagzeilen durch und womit müssen wir uns eigentlich beschäftigen und macht der IS auch in Deutschland Anschläge und sowas. Kann sein, dass das auf der Freizeit war. So eins habe ich auf jeden Fall mal gemacht und es war zum Großteil improvisiert und richtig gut. das klingt jetzt überheblich. Aber nein, es war auf jeden Fall nicht so schlecht, wie man es erwartet hätte, weil es improvisiert war.
Ja, cool.
Sonst waren meine Seminare immer besser vorbereitet. Du hast bestimmt wieder irgendeins über
das Böse.
Das Böse.
Umgang mit dem Bösen oder Umgang mit bösen Mächten oder sowas, ich weiß nicht.
Das war bestimmt gut besucht.
Ich habe mir oft solche Sachen rausgesucht und dann so während zwischen den Vorbereitungswochenenden bin ich dann immer zu Nathalie und habe gesagt, du, kannst du dir das vorstellen? Mich interessiert das, ich glaube, das wäre wichtig, aber das waren dann auch so geistliche Randthemen. Oder was heißt Randthemen? Ich habe einmal was gemacht, wie kann man die Stimme Gottes hören? Und das war eben Umgang mit dem Bösen, ja. Fand ich irgendwie wichtig, weil es in vielen christlichen Kreisen so entweder übersteigert ist oder totgeschwiegen wird.
Ja.
Also entweder man redet da nicht drüber, wenn man den Namen Teufel sagt, das ist fast wie Lord Voldemort, dann gibt man ihm schon viel zu viel Macht. Das ist irgendwie eine ungesunde Ansicht, fand ich. Und das andere ist dieses völlig übersteigerte, hinter jedem Busch einen Dämon sehen oder so. Ja. Auch nicht cool, dann steigert man sich wirklich ein bisschen rein. Und irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, worum es genau ging, was ich genau gesagt habe, aber ich weiß noch, weshalb es mir irgendwie wichtig war, da zusammen auf jeden Fall im Austausch drüber zu sein, ob das ein gesunder Umgang sein kann. Ob das funktioniert hat, weiß ich gar nicht mehr. Hat schon gesagt, wahrscheinlich würde ich heute völlig andere Dinge sagen, weil man verändert ja auch seine Ansichten einigermaßen. Ja. Aber ich weiß noch, dass es eine ganz coole Runde war. Viele Fragen gestellt worden, viel Austausch da war, meine ich. Ja.
Und im Endeffekt ist so ein Thema ja auch eine Stärke dieser Freizeit, weil es, genau, ich finde dafür, das macht auch die Stärke der Seminare dort auch immer aus, dass wir dort Themen angeboten haben, die eben nicht die breite Masse irgendwie abholen, die man dann irgendwie schön dem Referenten für seine Bibelarbeit mit auftragen kann, sondern wo man an bestimmten Stellen so irgendwie in die Tiefe geht. Und ja, also ich könnte mir sehr gut vorstellen, ich weiß es nicht mehr, aber dass so ein Thema wie das Böse, dass das locker zieht, wenn man sagt, hier Leute, also dass das einige Leute zumindest irgendwie locker anzieht, dass sie mit dabei sind. Hast du Audioprobleme?
Ich kann dich nicht richtig hören, aber du nimmst ja vor Ort auf, von daher
macht
das ja nichts. Ein Seminar, das mich so als Teilnehmer ziemlich geprägt hat eigentlich, ich weiß nicht, vielleicht müssen wir auch gleich langsam zum Schluss kommen, waren aber immer die Männerseminare. Als ich Teilnehmer war, war ich oft bei den Männer-Workshops.
Mhm.
Und die waren echt gut, weil die waren, also da ging es so ein bisschen, war so ein bisschen Tacheles auch immer. einer davon ging einfach los mit einer Vorstellungsrunde, sagt deinen Namen, sagt dein Alter, bist du Jungfrau, ja oder nein? Aber das war aus heutiger Sicht, obwohl ich damals eher schüchtern war, so gut, weil einfach jeder sofort quasi die Hosen runtergelanzen hat und ab dem Zeitpunkt konntest du total offen reden. Mhm. Und die das damals gemacht haben, haben damit auch echt eine, ich würde sagen, eine ganz gute Atmosphäre geschaffen, indem die erstmal sehr offen ihre Geschichten erzählt haben, auch ihre Kämpfe. Jetzt, ne, wenn wir sagen Männerseminar, kann sich, also ich, ja, es ging halt um Sex auch viel. Und Umgang mit der eigenen Sexualität und so, auch so ein Thema, das mittlerweile, glaube ich, gut angekommen ist, so in unserer Szene. Aber für mich zu der Zeit irgendwie nicht stark beleuchtet gewesen war. Auch weil, wie gesagt, wir waren keine große Jugend, es gab nicht viele Männer in meinem Alter. Da war das schon cool, weil, ach ja, also darüber würde ich jetzt nicht ins Detail gehen, damals war da auch Schweigepflicht drauf, ich weiß nur noch, dass es mir echt gut getan hat, da ins Gespräch zu kommen und von anderen zu hören, weil im Zweifelsfall guckt man ja in seine eigene Seele rein und fragt sich, bin ich eigentlich der Einzige, der sich diese Fragen stellt, der irgendwelche Kämpfe hat, der weiß, ach, ne, also all diese Dinge.
Und gerade das Schweigen, das Schweigen gibt dem Teufel Macht an der Stelle.
Absolut, also, ja.
Das,
ja, und auch der eigenen Selbstverdammnis. Also manchmal braucht man ja nicht mal den Teufel dafür, sich fertig zu machen. Das, und das war cool. Das war echt, ja, krasser Input. Und auch cool von, also Leute, die auch da wieder, würde ich sagen, ein Stück weit ihr Leben hingelegt haben, damit andere was davon haben können, die sie nicht hätten tun müssen. Ne? Und die, also die Leiter, die das damals gemacht haben, waren da echte Vorbilder. Bis heute für mich. So, das, ja, genau.
Ja. Ja, das stimmt. Seminare, ja, ich kann sie manchmal nicht genau auseinanderhalten, weil ich finde auch, also die Seminare sind was sehr Gutes bei der SF, aber sie sind nicht der, sie sind nicht das Alleinstellungsmerkmal der SF. Auch andere Freizeiten haben gute Seminare. Ich war auf, also Teenie-Freizeiten, beim Basecamp und sonst wo, haben auch solche so Seminare nochmal eine ganz andere Kraft zu prägen gehabt, als das manchmal Bibelarbeiten mit Kleingruppen haben konnten, weil es mir manchmal halt auch wirklich das Thema war, das interessiert mich jetzt gerade, das will ich jetzt wissen, deswegen gehe ich da hin. Ich weiß, dass ich auf Teenie-Freizeiten früher häufiger auch in solchen Männerseminaren und so war, bei der SF wüsste ich gerade nicht, dass ich da mal hingegangen wäre, weil ich glaube, da war für mich das Thema dann immer so ein bisschen, oh, habe ich mir jetzt schon dreimal angehört, aber ja, genau, aber Alleinstellungsmerkmal der SF, also was, ich habe dich bei der anderen Folge schon gefragt, was für dich die SF so im Allgemeinen besonders macht, aber wenn du jetzt so an Spezielle denkst, was ist so deine Highlight-Anekdote, wenn du SF hörst, dann denkst du zuerst an die Story, egal ob das jetzt eine Mitarbeiter- oder eine Teilnehmer-Story war, kann geistlich tief sein, kann witzig sein.
Ja. Also eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, aber das ist jetzt nicht meine Highlight-Story. Du, lass mich mal überlegen. Ich erzähle erstmal eine Sache, die auf der SF passiert ist, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich hatte ja immer Geburtstag auf der SF.
Ja.
Das war auch meistens, in der Regel war es mir nicht bewusst. Am 28. um Mitternacht haben dann alle gesungen und ganz viele Leute haben mir gratuliert. Fast, also alle Leute haben ja einmal die ganze SF durch umarmt, quasi am Silvesterabend. Dann beim Tschüss sagen am 1. Und ich habe aber vom 28. auf den 29. persönlich auch einmal die ganze SF noch durch umarmt. Also ich habe quasi jeden mindestens dreimal im Arm gehabt. Das war auch beim Abholen übrigens, die Verabschiedungsstange haben wir irgendwann weggelassen, weil die so viel Zeit gebraucht hat. Und als wir noch unter 18 waren, hat mein Vater uns immer abgeholt und der war auch pünktlich da. Aber der musste dann noch 2 Stunden gucken, wie sich alle in den Armen liegen.
Ja.
Und ja, hätte auch später kommen.
Kann man sich unter Corona gar nicht mehr vorstellen, ja.
Ja. Naja, auf jeden Fall haben wir beiden ja eine Tradition gehabt, eine Zeit lang, dass wir uns gegenseitig zum Geburtstag billige Keramikfiguren schenken. Eingepackt mit Postern vom Bofimax-Kino. Beste Kino von Bochum gibt es leider nicht mehr. Aber da gab es immer Gratis-Poster. Und diese Poster waren unser Geschenkpapier. In der TBH haben wir auch solche Geschenke geschenkt.
Ja.
Ich habe dir mal so eine Schildkröte geschenkt.
Ja.
Und zu eurer Hochzeit habe ich euch so zwei hässliche Eulen geschenkt. Die habt ihr hoffentlich noch. Ihr habt
Ja, 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 ja. Unsere Tochter hat sie heute schon wieder runtergeworfen, aber sie geht immer noch nicht kaputt.
Eure Tochter hat sie runtergeworfen, na klar. Naja, egal. Je nachdem, wenn sie die irgendwann kaputt macht, das ist nur fair. Denn an meinem Geburtstag in diesem Jahr habt ihr mir eine kleine Statue geschenkt von so einem Babyengel auf einer Kugel. So eine graue Keramikstatue, ne? Dicke Kugel, da drauf so ein kleiner Engel, keine Ahnung, mit einer Harfe oder so. Und ich habe die
Kitsch,
ausgepackt.
Kitsch ohne Ende.
Kitsch ohne Ende für 2,50 von Nanunana wahrscheinlich oder so. Und
Nee,
ja,
wir, ja.
ich habe die ausgepackt aus diesem Filmposter vom Bofi Max. Und noch am selben Abend ist mir die runtergefallen und die Flügel sind abgebrochen. Und dann hatte ich einen kleinen dicken Jungen auf einer Kugel. Das war dann mein Geschenk von euch. Und ich müsste ihn, glaube ich, irgendwo noch haben. Ich glaube, meine Frau war dafür, dass wir den wegschmeißen, aber ich habe so einen Fimmel. Ich kann keine Geschenke wegschmeißen.
Erst recht, wenn es nur eine Kugel ist mit einem kleinen. Wahrscheinlich sogar noch. Wahrscheinlich diese kleinen nackten Babyengel, ne?
Ja, genau, so
Ja.
schwächige Arme und
Also jetzt
sowas.
ist es einfach nur ein nackter Junge,
Ja,
der auf
ein
einer
kleiner
Kugel
nackter
sitzt.
Junge. Irgendwo im Keller in so einem Karton drin. Ach ja. Also ich habe kein Erlebnis. Ich habe mir jetzt ein bisschen Zeit verschafft, aber ein bestimmtes Erlebnis habe ich nicht. Ich habe ein Gefühl. Und so Gefühle in Worte zu fassen, ist ja manchmal schwierig. Aber genau das eigentlich, was wir jetzt gerade in diesem Podcast wieder machen, das holt mich, also es gibt mir einen kleinen Flashback, weil es eine Kombination war aus echter Freundschaft, einer Menge Bullshit, das ist die Authentizität, und geistlichem Tiefgang. Also ich habe
Ja.
auf der SF wirklich tiefstgehende Gespräche geführt mit Leuten, die darüber meine besten Freunde bis heute geworden sind. Mit denen habe ich dann teilweise zusammen gewohnt danach. Und der Kontaktpunkt war die SF und die Verbindung war die SF. Vor kurzem, einige kennen ja den Matthias. Ja, der war, also mit dem habe ich zusammen gewohnt dann
Ja.
später. Der ist nach Bochum in meine WG gezogen und wir haben einfach, genau, dann täglich unser Leben miteinander geteilt. Das war so eine intensive Zeit. Genau, und heute, ne, sind wir beide verheiratet, leben unser Leben und sind immer noch Freunde.
Nicht miteinander.
Nein, nicht miteinander.
Das wollte ich kurz ergänzen.
Naja, aber auf jeden Fall ist es so dieses Prägende, ne? Und das ist ein Gefühl, das war ultra hochgeschraubt während der SF. So dieses, ja, tiefe geistliche und so weiter.
Ja.
Und in meiner Gemeinde, wo ich jetzt bin, sind übrigens ein paar Leute, die auch SF-Vergangenheit haben. Und dieses Jahr, beim ersten Gottesdienst im Jahr, es war ein Lobpreisgottesdienst, glaube ich, hatte ich es auf dem Herzen, zur Eröffnung des Jahres als erstes Lied von Guten Mächten wunderbar geborgen zu spielen.
Ja.
Und alle, die eine SF-Vergangenheit haben, haben angefangen zu heulen. Alle, weil das geht einfach tief. Ja?
Ja.
Und mitunter echt gestandene Männer, aber ja, ich habe es gesungen, darum musste ich mich echt zusammenreißen, aber es war schwierig. Und da habe ich gemerkt, da ist was, das ist nicht nur Sentimentalität. Also, dass der Podcast so heißt, ist ja schön und gut, aber das geht darüber hinaus. Es ist eine Zeit, die in der Gott gewirkt und geprägt hat. Und das hat sich ausgewirkt auf unser Glaubensleben, glaube ich, auf unsere Freundschaften. Und dass das mit so viel Humor möglich war, ist, glaube ich, das Beste, was passieren konnte. Von daher, letztes Jahrzehnt SF, hammerhart. Und ich vermute, hoffe, dass es einfach so weitergeht.
Ja, das hoffe ich auch. Was würdest du denn sagen? Das ist meine Abschlussfrage. Ich habe sie dir beim letzten Mal nicht gestellt, aber jetzt bei dieser Folge will ich sie dir auf jeden Fall stellen. Ist für dich die SF eine Freizeit am Jahresende oder am Jahresanfang?
Definitiv am Jahresende. Ich
Weil?
habe das, was ich weiß nicht, ich habe das Jahr nicht reflektiert, nicht verarbeitet. So, das ist nicht so mein Ding. Aber das war der krönende Abschluss des Jahres für mich gefühlt. Also Weihnachten war schon cool, die paar freien Tage und so weiter. Und dann, das von da in den Jahresabschluss einzutauchen auf die SF und ab da sind irgendwie in meinem Kopf auch Raum und Zeit verschwommen. Ja. Also ich kann nicht genau sagen, was habe ich an welchem Tag mit wem geredet. Es ist alles in dieses, ja, in diesen SF-Spirit dann eingetaucht. Und für mich war das irgendwie immer das Jahresende. Danach war schön und gut. Ich konnte meistens echt mit einem guten Gefühl nach Hause fahren. Habe auch kein krasses Freizeitloch gehabt oder so. Das war dann einfach, ab hier ist neues Jahr. Und aber zum Glück hat das letzte Jahr mit gutem Input aufgehört. Ja. Und ich glaube, das ist schon, was ich sagen würde. Egal, was man abschließt. Also einen Tag abzuschließen mit einem guten Gedanken ist für mich total wichtig. Dann schlafe ich gut. Der letzte Gedanke beeinflusst in der Regel, wie meine Nacht wird. Und so ist es aber auch auf Jahre, auf ganze Lebensphasen, wenn man sie gut abgeschlossen hat, mit einem guten Gefühl, mit guten Gedanken, irgendwie im Reinen ist mit sich selbst und mit Gott. So dann. Das war echt schön. Ist auch seitdem irgendwie silvestermäßig nichts mehr dran gekommen. Hab ein paar schöne Silvesters gehabt, aber genau, es war, glaube ich, das.
Ja. Ja, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und dass ich mit dir nicht nur eine Folge, sondern sogar zwei aufnehmen durfte. Vielen Dank dafür.
Jo, danke, dass ich da sein durfte. Riesen Spaß gemacht.
Ciao.
Ciao, bis dann.
Begleitend zu diesem Podcast gibt es einen Instagram-Account, der heißt @sf1jahrzehnt. Schau doch einfach mal dort vorbei, falls du noch mehr Stories und Hintergründe erfahren willst, die vielleicht andere Teilnehmer auch erlebt haben, oder schreib deine eigenen Erinnerungen in die Kommentare.